Herzlich willkommen bei Familienunternehmen im Wandel.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Familienunternehmen im Wandel, dem Podcast für die gelingende Unternehmensnachfolge und die zukunftsfähige Unternehmenskultur. Heute geht es um ein Thema, bei dem eine Menge Geld verloren werden kann, wenn man es nicht richtig angeht. Und zwar geht es um die Unternehmenswertsteigerung bzw. die Übergabefähigkeit des Unternehmens sicherzustellen. Dafür habe ich mir als Gast heute David Höfelmeier eingeladen. Schön, dass du heute da bist, David.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch, Franz.
Ja, sehr gerne. Ja, stell dich doch bitte kurz vor und dann schauen wir uns dieses Thema, das gerade in der heutigen Zeit, wo so viele Unternehmensübergaben in verschiedenster Form anstehen, durchaus ein sehr, sehr wichtiges ist.
Sehr gerne. Ja, ich habe ursprünglich vor 30 Jahren schon zuerst Theologie studiert, dann Jura, dann Wirtschaftswissenschaften, wusste immer noch nicht so richtig, habe später Soziologie noch promoviert und habe dann bei einer strategischen Unternehmensberatung ein paar Jahre gearbeitet und bin dann zu Debitel gekommen, Mobilfunkunternehmen, wo es im Endeffekt darum ging, die Auslandsgesellschaften, die hatten, fit zu machen, zu restrukturieren zum Teil auch und für den Verkauf vorzubereiten. Habe ich dann überflüssig gemacht, als die verkauft waren, die Töchter. Bin dann zu Tele Columbus, einem Kabelnetzbetreiber, gewechselt und hatte da im Endeffekt eine ähnliche Aufgabe als Vertriebsvorstand, aber eben auch zuzukaufen und die Firma fit für den Verkauf zu machen. Und habe das dann noch zweimal weitergemacht bei Gravis, einer Apple-Handelskette, und Thomas Krenn, einem Serverhersteller, wo ich immer in der Geschäftsführung war und im Endeffekt geholfen habe, das Unternehmen fit zu machen für den Verkauf und schließlich auch die Veräußerung. Und habe dann vor 6 Jahren entschieden, dass ich nicht mehr ins operative Tagesgeschäft eigentlich rein möchte und in die Geschäftsführungsverantwortung, sondern dass ich lieber Unternehmer darin begleite, das zu tun. Und seitdem bin ich Aufsichtsrat, Beirat und Berater und Begleiter von Unternehmen, die daran denken, ihr Unternehmen entweder in der Familie zu übergeben und davor fit zu machen oder halt für den externen Verkauf vorzubereiten.
Ja, und das Thema Unternehmenswertsteigerung oder Übergabefähigkeit, ich habe bei der Einleitung gesagt, da kann eine Menge Geld liegen bleiben. Wer kommt denn da zu dir und zu welchem Zeitpunkt werden diese Themen denn von den Klienten an dich herangetragen?
Also es sind hauptsächlich die Unternehmer selber in der ersten oder zweiten Generation, sind ja auch oft, ich glaube, über 95% Männer noch in dieser Generation. Mit der neuen Generation schaut es ja Gott sei Dank schon ganz anders aus. Aber es sind meistens Unternehmer oder manchmal auch vielleicht in 10% der Fälle sind es andere Gesellschafter, Familienmitglieder, Investoren. Und manchmal sind es auch die Nachfolgenden, die sagen, wir würden jetzt gerne langsam ran und wollen das Thema anpacken, aber unser Vater zieht nicht so richtig, wie können wir denn das Thema anpacken? Also das ist recht unterschiedlich. Zum Zeitpunkt, oft ist es so, dass irgendwas passiert ist, was das Thema relevant macht. Entweder es ist ein Nachfolgeversuch, der schon mal unternommen wurde, der geplatzt ist, wenn zum Beispiel die Kinder jetzt endgültig sich entschieden haben und gesagt haben, sie wollen da nicht rein. Oder wenn es Verkaufsgespräche gab und die sind plötzlich abgesprochen. Oder manchmal ist es auch eine persönliche Veränderung, dass jemand einen Unfall hatte zum Beispiel und plötzlich sich überlegt, will ich das wirklich noch so weitermachen? Und manchmal sind es einfach Unternehmer, die sagen, ich will jetzt noch ein paar Jahre drinbleiben, 3, 4, 5 Jahre im Unternehmen bleiben. Aber ich weiß auch, dass ich danach nochmal was anderes machen möchte und das Ganze jetzt strukturiert vorbereiten. Insofern, es sind ganz unterschiedliche Menschen und Situationen. Aber leider, was ich eben beobachte, oft ist es doch recht spät und erst wenn es mal gerumpelt hat, ist das Thema wirklich, wirklich gut genug auf dem Tablett.
Ja, und wenn es dann so knapp wird, das ist ja dann auch ein wesentliches Element, warum bei dieser Aufgabenstellung dann leicht Geld verloren werden kann. Mach doch mal ein paar Beispiele, was da so passiert oder nicht mehr passiert, wenn dieses zu späte Beginnen dieser Thematik passiert.
Ja, gerne. Ich würde vielleicht sogar andersrum mal anfangen und das Idealbild zeichnen. So ein typisches Beispiel ist ja ein Private Equity Investor. Das sind ja Beteiligungsunternehmen, die Firmen kaufen und wieder verkaufen. Und da weiß man auch ganz gut, was an Wertsteigerung eigentlich möglich ist. Und da ist so ein durchschnittlicher Wert von allen Private Equity Investoren, ist, dass die Firma 2,4 Mal wertvoller ist, wenn sie wieder verkauft wird, als sie gekauft wurde. Und das ist so ein, für mich auch so ein ungefähres Zeichen, was eigentlich möglich ist. Also wir reden da nicht von 10%, wenn man es ordentlich macht, sondern durchaus einen Multiplikator an Wertsteigerung, der möglich ist, wenn man es ordentlich und strukturiert macht. Ja, aber jetzt zurück zu deiner Frage, wenn es schnell laufen muss, also wenn sich dann rausstellt, dass man vielleicht noch ein halbes Jahr hat bis zum angestrebten Verkaufszeitpunkt, dann kann man eigentlich nur noch so ein bisschen aufräumen. Dann kann man gucken, gibt es zum Beispiel Verflechtungen zwischen dem Privaten und dem Unternehmen, die man aufräumen muss, dass irgendwie Autos falsch genutzt werden, Immobilien, solche Geschichten, da kann man aufräumen. Dann kann man gucken, gibt es rechtliche Themen, muss man Verträge noch neu fassen, dass die strukturiert sind, kann man ein bisschen mehr Transparenz im Unternehmen noch reinbringen, noch ein bisschen mehr Datenmaterial finden, weil das wird im Verkaufsprozess wichtig werden. Also das sind so Sachen, die man in einem halben Jahr machen kann. Aber das ist ja keine echte Wertsteigerung in dem Sinne, sondern das ist Aufräumen und Dinge nochmal ordentlich machen. Wirklich, wirklich große Möglichkeiten nach vorne sind da nicht drin. Wenn man mehr Zeit hat, 2 bis 3 Jahre zum Beispiel, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, Dinge umzusetzen und auch gleichzeitig zu beweisen, dass sie funktionieren. Dann gibt es eben auch dann die Jahresabschlüsse, also zum Beispiel, wenn man sagt, ja, wir wollen nochmal auf den Einkauf drauf gucken, schauen, ob wir noch bessere Einkaufspreise bekommen können. Wenn die dann neu verhandelt sind und eingekauft sind, dann hat man noch ein paar Monate Zeit, um wirklich, wirklich auch zu beweisen, dass die Kostenstruktur anders ist und das Unternehmen ertragsstärker ist. Also das sind so Sachen, die man da machen kann, Prozesse optimieren. Dann sind ja auch oft Wertsteigerungsmöglichkeiten bei den Menschen. Eine starke Inhaberabhängigkeit zum Beispiel. Auch das ist ja nichts, wo man über Nacht sagen kann, man hört einfach auf, als Inhaber die Mitarbeitenden zu führen, sondern auch da muss man ja gucken, gibt es Menschen, die man heranführen kann? Kann man eine zweite Ebene aufbauen? Kann man vielleicht einen Geschäftsführenden finden und einarbeiten? Aber das ist nichts, was innerhalb von wenigen Monaten passieren kann, sondern da ist dann eher so ein 2 bis 3 Jahreshorizont. Genau, und dann gibt es natürlich, wenn man noch mehr Zeit sich nehmen kann und möchte, gibt es auch Möglichkeiten, das Unternehmen strategischer neu aufzustellen. Zum Beispiel, wenn man sagt, man ist in einem Marktsegment, zum Beispiel im Automobilzulieferbereich tätig, und man möchte einen neuen Markt erschließen, man möchte ins Ausland expandieren, man möchte einfach die Firma nochmal sehr viel stabiler und besser aufstellen. Das dauert natürlich. Also das sind so Sachen, die man in einem 4- bis 5-Jahres-Horizont vielleicht machen kann. Und dann ganz weit gedacht, 7 bis vielleicht 8 Jahre, da geht es dann mehr um steuerliche Themen eigentlich. Weil das ist ja auch oft für Unternehmer ein großes Problem in der Nachfolge, die steuerliche Gestaltung. Und das ist ja sozusagen, da geht es ja nicht um den Volkssport Steuern sparen, sondern das kann ja wirklich kritisch für ein Familienunternehmen werden, wenn die Nachfolgenden nicht in der Lage sind, die Firma zu halten, weil sie die Steuern nicht bezahlen können. Und deswegen, das sind oft so Zeiträume, wo man mit Schenkungen oder Holdingstrukturen und so, kann man da auch nochmal ganz erhebliche Möglichkeiten schaffen. Insofern, das ist die lange Antwort auf deine, entschuldige, dass ich so viel rede, die lange, lange Antwort auf deine kurze Frage. Ich glaube, die wichtigste Frage ist, wie viel Zeit man eigentlich zur Verfügung hat oder sich nehmen möchte. Und davon ist dann abhängig, was eigentlich die richtigen Maßnahmen sind, die man aufsetzt.
Ja, das, ich meine, ich habe dich ja auch eingeladen, damit du sprichst. Du bist ja auch der Experte für diese Themen. Darum freut es mich ja, dass du diese Zeiträume hier ein bisschen strukturierst, sodass die Zuhörer eben auch für sich selbst schauen können, wo stehe ich selbst denn gerade, welchen Horizont habe ich für mein eigenes Unternehmen. Und ich hatte vor ein paar Jahren auch einen Kunden, 400 Millionen Unternehmen, die eben auch durch einen Wechsel in der Familie, wo die beiden Stämme plötzlich große Beziehungsschwierigkeiten hatten und es dann zu einer Entscheidung kam, zu einer Trennung. Und dann war es aber erstmal notwendig, das Ganze in eine GmbH umzuwandeln, die berühmten 7 Jahre Sperrfristen auszuhalten. Und der ganze Prozess hat sich dadurch natürlich ganz, ganz stark verschlechtert, weil wenn dann Leute noch zusammenarbeiten müssen, nur in Anführungszeichen aus diesen rechtlichen Gründen, wenn man das eher angesehen hätte, dann hätte man das wunderbar im Vorfeld bereits strukturieren können.
Mhm. Absolut richtig. Absolut
richtig. Weiteres Beispiel, das ich auch persönlich begleitet hatte, war ein Unternehmer, der, wie du so schon gesagt hast, alles auf sich zugeschnitten hatte, also praktisch keine zweite Führungsebene. Und die, die es gab, die waren eben auch sozusagen nicht wirkliche Weisungsbefugte und selbstständig führende Menschen, sondern es ging eben alles über den Inhaber. Und der hatte zweimal erlebt, dass potenzielle Übernehmer einen Tag bei ihm waren und gesagt haben, okay, vergiss es. So wird kein Mensch dir dieses Unternehmen abkaufen. Und der dann eben auch, obwohl er nicht mehr wollte, dann erst einmal selbst weitergemacht hatte. Und dann natürlich auch das Unternehmen immer mehr Zeit verliert sozusagen, um sich in die richtige Zukunftspositionierung zu bringen. Und da liegt natürlich eine ganze Menge Geld dann brach, wenn man das nicht frühzeitig genug angegangen hat.
Ja. Das ist ja auch oft bei Übergaben innerhalb der Familie durchaus die Frage, wer macht was? Möchte man, dass der Übergebende oder die Übergebende Veränderungen vornimmt? Ist es besser, wenn die Nachfolgenden an diesen Themen arbeiten? Ich glaube, da gibt es kein Patentrezept. Manchmal sagen die Nachfolgenden, das Thema Digitalisierung finden wir klasse, das wollen wir anpacken. Aber die Führungsorganisation, da sitzen ja nur alte Männer rum. Das ist Zitat von einer jungen Dame, die gerade vor so einer Entscheidung steht, ob sie in das Familienunternehmen möchte. Und für die ist es erstmal abschreckend. Und da diskutieren die Generationen drüber, was man gemeinsam vorbereiten kann und wer für was den Hut aufhat. Und ich glaube, das Wichtigste ist drüber zu reden und gemeinsam zu planen und das dann Stück für Stück umzusetzen.
Ja, und dieser Familienaspekt, der drückt sich ja auch in Unternehmenswerten aus. Soweit ich weiß, bringst du das ja auch in deine Unternehmenswertbetrachtungen mit ein. Magst du da ein paar Worte drüber sagen, sodass man es eben auch mit Zahlen, Daten, Fakten hinterlegen kann? Diese soften Bereiche.
Ja, sehr gerne. Also in meiner Arbeit steht oft am Anfang eine Unternehmensbewertung, weil es auch sehr, sehr spannend natürlich für alle Involvierten ist, mal zu sehen, was ist das Unternehmen wert. Oft ist ja auch das Vermögen der Unternehmerfamilie im Unternehmen und da ist die Frage, reicht das eigentlich für die Altersvorsorge? Haben wir uns das so vorgestellt? Also da stecken viele Themen drin in so einer Unternehmensbewertung. Aber ich versuche die auch relativ aufwendig zu machen, um daraus eben auch Wertsteigerungspotenziale abzuleiten. Heißt, wir machen da auch eine 3-Jahres-Planung nach vorne, um zu gucken, wie ist das Unternehmen aufgestellt, was würde, wenn keine Nachfolge käme, was würde in den nächsten 3 Jahren passieren. Und im Rahmen dieser Unternehmensbewertung geht es eben auch um so Themen wie die Inhaberabhängigkeit. Und auch das versuche ich in Werten darzustellen. Da gibt es zum Beispiel ein Bewertungsverfahren, das ist der sogenannte AWH-Standard. Da wird es auch quantifiziert. Da sind 10 Kriterien festgelegt, anhand derer der Grad der Inhaberabhängigkeit zu bemessen ist. Und dann werden Abschläge auf den Unternehmenswert gemacht. Heißt, wenn die Firma zum Beispiel 1 Million Wert haben könnte durch den Ertrag, den sie erwirtschaftet, dann kann es durchaus sein, dass nach diesem AWH-Standard nochmal 70% oder 80% des Unternehmenswertes wieder weggestrichen werden, weil die Firma total um den Inhaber gestrickt ist. Insofern, das mache ich bewusst eben auch quantitativ, weil man dann natürlich auch eine ganz andere Diskussion hat und auch ganz konkret überlegt, was sind eigentlich die Treiber und wo kann man auch hinlangen, um die Sachen zu verbessern.
Und ich meine, das ist schon eine Zahl, wenn du hier von 70-80% sprichst. Das ist sicher auch nicht so, dass das jeder wahrscheinlich am Schirm hat, dass ein Unternehmen einen unglaublich hohen Wertverlust sozusagen hat, allein dadurch, dass ich als Unternehmer nicht dafür gesorgt habe, dass es ein System um mich herum gibt, das eben, wenn in meiner Abwesenheit das Unternehmen weiterführen kann oder eben auch in die Zukunft führen kann. Und ich habe mal so einen schönen Satz gelesen, der hieß, wenn Sie testen wollen, ob Ihr Unternehmen übergabefähig ist, bleiben Sie mal 2 Monate weg.
Sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Weil im Endeffekt ist es natürlich so, dass sich die Nachfolgenden in der Familie oder auch Externe, wie du gesagt hast, die schauen sich das an und überlegen sich, einerseits natürlich wollen sie Gesellschafter des Unternehmens sein, aber andererseits wollen sie, es ist ja auch eine Stellenbeschreibung, die vor sich sehen und gucken sich den jetzigen Stelleninhaber an und überlegen sich, will ich und kann ich in diese Fußstapfen treten? Ist das, will ich auch 6 Tage die Woche arbeiten oder will ich auch jeden Tag 100 E-Mails mit kleinen Entscheidungen auf dem Tisch haben? Und das, diese Stellenbeschreibung, die ist für viele Nachfolgenden gar nicht so attraktiv. Die wollen das nicht. Und deswegen ist eben ganz konkret die Frage, was kann man systematisch tun? Und da kann man ja einiges tun, um das systematisch eben wegzukriegen.
Und es ist ja auch, du beschreibst ja gerade, dass die Nachfolgenden in der Regel ja auch mehr auf Teams setzen, mit denen sie arbeiten, auf Führungsteams unter ihnen, gerade weil sie nicht alles auf ihren eigenen Schultern belassen wollen. Das heißt, es ist sowieso ein, wenn man es ganz real betrachtet, eine Win-Win-Situation, wenn der Übergeber noch rechtzeitig diese nächste Ebene einzieht, weil dann er letztlich auch dem Nachfolger, den eigenen Kindern oder jemand extern eben auch ein Unternehmen übergeben kann, wo die auch die Themen Balance im Life zwischen Familie und Unternehmen besser hinbringen. Denn ich höre oft, dass die Übergeber sagen, ja, das kann der doch nicht machen, dass er Freitagnachmittag zum Kind in die Schule geht oder so. Aber die können natürlich, weil sie eben die Menschen haben, die trotzdem das Unternehmen weiterführen.
Ja, und es ist, glaube ich, es ist ein ganz schwieriger Prozess für die Übergebenen, zuerst mal natürlich das gesamte Unternehmen und den Mittelpunkt der letzten Jahre und Jahrzehnte abzugeben, aber eben davor in kleinen Scheibchen auch schon mal zwischendrin an Verantwortung zu übergeben. Aber ich glaube, wenn das gelingt, ist es für alle Involvierten die viel bessere Lösung.
Jetzt haben wir ja diese Abhängigkeit von dem Unternehmer besprochen als ein potenzielles Risiko für Unternehmenswertminderung. Gibt es denn noch andere Abhängigkeiten, die du als Risikofaktoren siehst und die den Unternehmenswert beim Verkauf oder bei der Übergabe deutlich verändern oder reduzieren können?
Ja, selbstverständlich. Also aus Perspektive eines Nachfolgenden oder Käufers ist es ja so, dass im Endeffekt das Unternehmen möglichst wenig Risiko haben soll. Viele müssen ja finanzieren und die Bank will einfach Jahr für Jahr regelmäßige Einkommen sehen. Und deswegen versucht man aus Käufer- und Interessentenperspektive genau zu gucken, welche Klumpenrisiken gibt es eigentlich, was kann schiefgehen und versucht die zumindest zu verstehen und einzuschätzen, aber idealerweise dann eben auch so schnell wie möglich irgendwie zu managen. Und das geht natürlich auch schon vor der Veräußerung. Also ein Hauptthema sind oft, wenn ich ganz wenige Kunden habe. Zum Beispiel hier Automobilzulieferer, der nur eine Handvoll an großen Kunden hat, aber das gibt es ja in vielen Branchen. Dann auch bei Lieferanten. Ich hab selber für Gravis, für eine Apple-Handelskette gearbeitet. Da war natürlich Apple unser Hauptlieferant. Und er wurde plötzlich zum Hauptwettbewerber, weil er selber angefangen hat, die Apple Stores in ganz Deutschland aufzubauen. Und da ist natürlich schon die Frage, was ist dann mit so einem Lieferanten, wenn der nicht mehr so Lust hat, einen zu beliefern? Dann eben auch Mitarbeiter. Es ist ja oft nicht nur der Inhaber, sondern vielleicht gibt es noch weitere Schlüsselmitarbeiter. Vielleicht ist es so, dass es eine hohe gesetzliche Abhängigkeit gibt. Das ist eigentlich nur sozusagen ein Gesetz, eine Compliance-Anforderung oder solche Themen, die Grundlage des Unternehmens sind, und die Gesetze können sich auch wieder ändern. Also es sind immer solche externen Risiken, wo der Unternehmer selber sagt, hat für mich die letzten 20 Jahre gepasst, wo aber die Nachfolgenden sagen, das ist mir eigentlich zu hoch und zu riskant. Ich verwette da meine ganze Zukunft und ich bin eigentlich nicht bereit. Und da ist dann eben der Knackpunkt zu gucken, schon vor der Veräußerung neue Standbeine, neue Alternativen, neue Lieferanten, neue Kunden und Märkte zu finden und diese hohen Risiken zu reduzieren.
Und ich denke, da wird auch sehr schnell deutlich, dass es eben Zeit braucht, denn die Abhängigkeit von ein, zwei Großkunden, die kann ich nicht über Nacht korrigieren, und auch die Abhängigkeit von wichtigsten Lieferanten oder Mitarbeitern, gerade heute mit der Problematik überhaupt Fachkräfte zu finden. Also da ist das zu Beginn von 2 bis 3 Jahren als ein wichtiger Zeithorizont gesprochen, ist da fast zwingend notwendig, wenn solche Dinge hier vorliegen, um dann diese Korrekturmaßnahmen tatsächlich durchführen zu können.
Genau, und bei vielen dieser Korrekturen ist es ja eben nicht so, dass das Thema durch ist, wenn ich einen neuen Lieferanten unter Vertrag habe und den Vertrag gerade unterschrieben habe, sondern ich brauche ja dann noch Zeit, um das Lieferantenverhältnis bis sich das einschleift, bis man dann auch wirklich in den Zahlen sieht, ob die Rohertragsmarge sich verbessert hat und so. Also selbst nach der aktiven Phase brauche ich ja noch einen gewissen Zeitraum, um auch wirklich zu beweisen, dass es klappt und dass es sitzt.
Ja. Beschreib doch mal kurz, wenn du reinkommst in Unternehmen, so mit diesem Zeithorizont von 2, 3 Jahren, wie schaut denn da deine Aufgabenstellung so aus? Was machst du da über diese Zeit? Wie lange bist du drin? Mit wem arbeitest du? Kannst du da so ein bisschen ein Bild malen?
Sehr gerne. Also ich arbeite meistens mit den Gesellschaftern, oft eben der Unternehmer oder auch mit der Gesellschafterfamilie zusammen. Und im ersten Wurf geht es darum, die Konstellation und die Ziele mal zu verstehen. Ist es eine externe Nachfolge? Gibt es schon eine Nachfolgeregelung? Also das sind dann Themen, wo familiäre Findungsphasen sind, wo ich dann auch sage, das ist eigentlich nicht mein Metier, sondern da rede ich dann mit dir wieder, um in dieser Phase mitzuhelfen. Aber wenn dann schon klar ist, was mit dem Unternehmen passieren soll und in welche Richtung das gehen soll, dann ist es meistens eine Phase, um eben einen Arbeitsplan und einen Maßnahmenplan aufzubauen. Und der basiert eben meistens auf dieser Unternehmensbewertung, wo wir uns auch Schwerpunkte, Werthebel, Ziele ableiten und dann eben für diese 2, 3, 4 Jahre, wie auch immer der Zeitraum ist, ganz konkrete Maßnahmen erarbeiten und da auch wirklich einen Zeitplan und Verantwortlichkeiten und solche Dinge aufsetzen. Also das ist oft eine Phase, die dauert manchmal bis zu 2, 3 Monaten, einfach weil man viel diskutieren muss. Das ist kein Durcharbeiten und 3 Monate vor Ort sitzen, sondern da wird viel diskutiert, ausgetauscht, man muss Zahlen angucken und immer wieder kreativ iterieren, bis man eigentlich zu einem Arbeitsplan kommt. Und da ist ja auch das Wichtige, der muss ja zu den Menschen passen, auch zu dem Unternehmen passen, weil Mittelstand, das wissen wir ja, ist es eben nicht wie in einem Großunternehmen, dass ich riesen Stabsabteilungen habe, sondern im Gegenteil. Es gibt eine Handvoll Menschen, die die Dinge umstellen können und die solche Themen, solche Projekte noch obendrauf mitnehmen können, und es muss realistisch und machbar sein. Und das ist so eine erste Planungsphase. Und danach bleibe ich meistens als Beirat oder in einer beiratsähnlichen Funktion, wo wir regelmäßig draufschauen, auch gucken, gemeinsam zu messen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, also so Review-Termine machen, wo müssen wir nachkorrigieren, dann eben auch die Messbarkeit überhaupt sicherstellen, gucken, ist der Projektfortschritt wie erwartet, kommen die Zahlen auch so wie erwartet. Und da eben immer wieder iterieren und immer wieder gucken, ob das Ganze passt. Und das sind dann eben so die weiteren 2, 3, 4 Jahre, wo wir eigentlich Stück für Stück dann immer wieder neu drüber nachdenken, wie man das Unternehmen am besten aufstellt für den Zeitraum der Übergabe. Und das ist dann meistens der Zeitpunkt, wo auch ein M&A-Berater ins Spiel kommt und ausgewählt wird, um dann die Firma wirklich sozusagen für den Verkaufsprozess dann vorzubereiten.
Du hattest ja zu Beginn von diesem 2,4-fachen Wert über die PEs gesprochen. Und jetzt sind es natürlich Profis, die sowas ständig machen. Was ist denn deine Erfahrung, wenn du nach 3, 4 Jahren rausgehst oder als Beirat drin bleibst und dann vielleicht ein M&A-Berater kommt und das Unternehmen tatsächlich verkauft wird? Was erreicht das Unternehmen dann? Was können die Unternehmen so erreichen mit dieser Arbeit, die du begleitest oder die wir manchmal auch parallel begleiten?
Ist natürlich wahnsinnig unterschiedlich. Konkretes Beispiel: in einem Unternehmen, was ich im Moment begleite, das in einem Verkaufsprozess aktuell ist, da kamen letzte Woche 4 verschiedene Angebote für das Unternehmen. Das niedrigste war bei 3 Millionen und das höchste war bei 13 Millionen. Insofern, also so viel zum Thema Kaufpreis und Wertsteigerung. Was davon war jetzt Wertsteigerung? Man weiß es oft am Ende des Tages nicht, und so ein Verkaufsprozess, man muss es einfach sehen. Aber also mein Anliegen ist schon zu versuchen, eine Verdoppelung des Unternehmenswertes in diesen 2, 3, 4 Jahren hinzubekommen. Ob das immer gelingt, muss man sehen. Es ist ganz typisch, dass manche Sachen funktionieren, andere Maßnahmen klappen gar nicht, dritte sind eher schleppend. Also es ist wie im echten Leben. Man muss einfach auch lernen, nachjustieren, dranbleiben. Aber für mich so als Schwelle, dass meine Arbeit auch wirklich, wirklich Sinn macht und eindeutig sichtbar ist, ist eine Verdoppelung schon mein Ziel.
Ja, du hast ja gerade angesprochen, dass sich unterschiedliche Unternehmen bestimmte Dinge leicht tun und mit anderen Dingen sehr schwer tun. Ich habe auch gerade ein Unternehmen, die unheimlich gut darin sind, Strategien und Ziele zu machen, aber sich unheimlich schwer tun, tatsächlich konsequent an diesen Dingen dran zu bleiben. Und wenn man so ein Muster vorfindet, dann ist es natürlich so einen Maßnahmenplan umzusetzen viel schwieriger, als wenn man da ein Unternehmen findet, das sich vielleicht schwerer tut mit weichen Faktoren, mit wertschätzender Führung, aber dafür sehr konsequent den eigenen Maßnahmenplan abarbeiten kann. Und da finden wir einfach immer wieder Dinge vor, wo man dann auch ein Stück weit damit zurechtkommen muss und eben auch erkennen muss, woran liegen denn die Stärken oder Schwächen, und dann auch, nehme ich an, so einen Maßnahmenplan, so gut es eben geht, auch in diese Richtung zuschneidern zu können.
Genau, und ich glaube, und das ist ja dein Metier, die Kulturen, auch die Fähigkeiten der Mitarbeitenden, solche Projekte nochmal nebenbei zum Tagesgeschäft obendrauf mitzumachen und strukturiert abzuarbeiten, das fällt ja nicht vom Himmel. Manche Unternehmen sind super drin, andere lernen das noch. Und da geht es auch darum, die zweite Ebene da auch ein Stück weit mitzunehmen. Dann ist natürlich wieder die Frage, wie viel kommuniziere ich auch von dieser Nachfolgevorbereitung? Weil wenn das wirklich, wenn man sagt, man nimmt da eine größere Gruppe von Mitarbeitenden systematisch mit rein, dann kriegt man viel PS auf die Straße, aber dann wird ja klar, um was es geht. Also auch da sind keine leichten Fragen, aber ich glaube, wenn man es schafft, da die richtigen Menschen richtig mit einzubinden und ihnen die Fähigkeit zu geben und auch ein gewisses straffes Projektmanagement, dann funktioniert das fast immer.
Ja, und dann sind wir wieder bei den 2 bis 3 Jahren. So ein Kulturprozess, der kommt ja nach 3 Jahren gerade erst so richtig ins Laufen. Die Dinge werden tatsächlich umgesetzt. Und damit ist diese Eingangsthematik, als du ein bisschen gezeigt hast, wie viel Zeit es eben braucht, um hier gute Maßnahmen und gute Ergebnisse zu erreichen, dass das einfach nicht vermeidbar ist. Und darum so meine Abschlussfrage: Was würdest du denn jetzt Familienunternehmen empfehlen, die vielleicht noch weiter weg auch über die Nachfolge nachdenken, sich Gedanken machen, mache ich es intern, mache ich es extern, und jetzt dieses Gespräch von uns beiden gehört haben? Was wäre da so dein Gedanke, was wäre wichtig?
Also was ich in Unternehmerfamilien jetzt mehrfach beobachtet hatte, ist, dass diese Nachfolgethemen nicht wirklich besprochen werden. Die werden vielleicht auch nicht totgeschwiegen, aber dass man mal systematisch gemeinsam überlegt, wie man das Thema anpackt, das wird nicht gemacht. Und das wäre, glaube ich, mein wichtigster Rat. Redet miteinander. Und es muss auch nicht, manchmal werden die Themen ja auch vermieden, weil sie zum Teil unangenehm sind. Oder auch die Eltern Erwartungshaltungen an die Kinder haben, die sagen, den Druck, den will ich jetzt noch gar nicht. Dann muss man vielleicht nicht sofort über die Themen, die den größten Druck haben, reden, aber ins Gespräch kommen. Das geht. Man findet Themen und kann über Familienwerte nachdenken. Insofern, also das wäre für mich der wichtigste Rat eigentlich, irgendeinen passenden Einstieg ins Gespräch zu finden, aber das dann auch wirklich zu suchen und strukturiert anzugehen. Und wenn man externe Hilfe dazu nehmen möchte, ich würde total gerne, wenn ich Unternehmer wäre, mit dir zum Beispiel zusammenarbeiten und mit deiner Unterstützung die Themen diskutieren. Aber vielleicht ist es für manche besser, erstmal so anzufangen. Aber wichtig ist, das Gespräch zu suchen. Das ist, glaube ich, das eine. Und dann ist oft, war es bei mir oft so, dass lange Strecken gar nicht klar war, ob es eine familieninterne Nachfolge wird oder nicht, weil einfach nicht klar ist, wo die nächste Generation hin möchte. Für die ist es ja auch oft eine schwierige Entscheidung. Die stecken selber noch in der Uni oder wollen erstmal selber Unternehmer stellen. Also oft ist es nicht klar. Deswegen muss man einfach anfangen, das Unternehmen, glaube ich, für einen Verkauf vorzubereiten und die Themen strukturiert anzupacken. Und wenn es dann kein Verkauf wird, umso besser, aber dann ist keine Zeit verschwendet und keine Lebensmühe verschwendet. Und das letzte Thema, glaube ich, wäre für mich auch eine Vorbeugung zu machen, also eine Vorsorge, um plötzliche Dinge, weil das passiert halt doch immer wieder, dass der berühmte Unfall kommt oder dass plötzlich einer nicht mehr kann, Burnout hat. Und plötzlich ist aus eigentlich einer ganz ruhigen Nachfolge ist eine Familienkatastrophe geworden, die oft genug auch zur Unternehmenskatastrophe dann wird. Und da sind ja einige Firmen schon daran zugrunde gegangen, dass da einfach monatelang keine Entscheidungen getroffen werden können und keine Dinge getan werden. Und auch da ist es wichtig, einfach die Themen anzupacken und eine strukturierte Lösung für den Notfall auch zu finden. Also das wären so meine wichtigsten Tipps.
Ja, wunderbar. Ich bin dir sehr dankbar, dass du auch das Thema des Sprechens hier als ersten Punkt genannt hast. Ich hatte in den letzten 3 Monaten 2 persönliche Erfahrungen. Die letzte, glaube ich, sogar in einem der letzten Podcasts, wo aufgrund des mangelnden Gesprächs zwischen Vater und Sohn es dann zu einer Trennung und einem Verkauf kam, wo beide Seiten gedacht hatten, der fragt mich nicht, also glaubt er nicht, dass ich es kann, oder umgekehrt, der spricht mich nicht an, also ist er nicht interessiert. Und hinterher hat man gemerkt, dass das alles gar nicht stimmt. Also ein paar Minuten darüber sprechen hätte alles verändern können. Drum Dankeschön für diesen Rat und danke für dein Dabeisein heute und deine Perspektiven, die für mich ganz spannend sind, dass eben ein toll bewertetes Unternehmen auf der Finanzseite plötzlich eine ganz andere Bewertung bekommt, wenn man alle Perspektiven und Abhängigkeiten mit reinbringt. Danke dir, David, dafür. Mehr zum Thema findet ihr wie immer auf meiner Website www.wegeimwandel.com und auch über David, der Kontakt findet ihr unter der Podcast-Beschreibung. Danke dir und mach's gut.
Herzlichen Dank, Franz. Alles Gute.